Herzlich willkommen bei Law aufs Ohr. Aktuell, kritisch, auf den Punkt. In diesem Podcast befragt Gastgeber Martin Hinze Expertinnen und Experten aus der Welt von Recht und Gesetz zu brandaktuellen Themen.
Es gilt als die nächste Stufe der digitalen Umwälzung, das Internet of Things, kurz IoT. Aber was ist das eigentlich? Die Unternehmensberatung Deloitte hat es so auf den Punkt gebracht. Wie die Synapsen eines Nervensystems verschaltet das IoT die Elemente des Wirtschaftskreislaufs. Alles wird vernetzt sein. Das ist laut den Expertinnen und Experten längst keine Utopie mehr, sondern das Basisszenario. Ein klassisches Beispiel ist die Smartwatch, die zum Beispiel den Arzt alarmiert, wenn der Puls aus dem Takt gerät. Oder vernetzte und vollautomatische Fahrzeuge, die Container hier im Hamburger Hafen verladen. Damit die Maschinen untereinander und mit den Menschen sprechen können, brauchen sie WLAN, LTE oder 5G. Diese Kommunikationsstandards nutzen Hersteller von IoT-fähigen Produkten, aber auch Infrastrukturbetreiber wie beispielsweise Stadtwerke. Für sie sind diese patentgeschützten Technologien alternativlos. Und an dieser Stelle wird es spannend, denn um diese Patente gibt es immer häufiger Streit. Unternehmen und Nutzer, deren Produkte, Dienste oder Geschäftsprozesse nur auf Grundlage dieser Patente funktionieren, sehen sich zunehmend mit Unterlassungsklagen konfrontiert und sollen Lizenzgebühren zahlen. Aber sind diese Forderungen überhaupt berechtigt? Welche rechtlichen Entwicklungen gibt es aktuell in Deutschland und der EU? Und drohen diese Patent Wars, das Internet der Dinge, am Ende sogar auszubremsen? Das ist unser Thema heute bei Law aufs Ohr und ich freue mich, Tobias Baus als Experten zu begrüßen. Lieber Tobias, ganz herzlich willkommen.
Danke Martin, ich freue mich hier zu sein.
Sehr schön. Wie immer bei uns bei Law aufs Ohr wollen wir dich erstmal den Hörerinnen und Hörern vorstellen. Was genau machst du denn bei Taylor Wessing und wie lange bist du denn schon dabei?
Ich bin spezialisiert auf Patentrecht hier bei Taylor Wessing, bin jetzt seit gut 5 Jahren dabei, habe sozusagen meinen ersten Job als Rechtsanwalt hier begonnen. Ich bin spezialisiert auf Patentrecht und verwandte Rechtsgebiete. Das heißt, kurz und knapp, ich helfe Unternehmen dabei, ihre Technologie rechtlich zu schützen oder sozusagen beim Rollenwechsel sich gegenüber fremden Patenten zu verteidigen. Neben Patenten an sich beinhaltet das auch andere Formen von geistigem Eigentum, IP, also zum Beispiel Geschäftsgeheimnisse und dann entsprechende Fragen zu Lizenzverträgen und natürlich ganz viel Rechtsstreitigkeiten, die wir in diesem Zusammenhang führen, vor Gerichten und auch außergerichtlich.
Ja, sehr schön. Ein sehr spannendes Feld, wie ich mir vorstellen kann. Wir haben ja ein schönes Feature auf unserer Taylor Wessing-Seite, denn man findet sehr viele Lebensläufe von unseren Anwältinnen und Anwälten. Da habe ich natürlich dich ein bisschen gestalkt. Und da ist mir eins direkt aufgefallen, nämlich du bist ja nicht nur Anwalt, sondern auch Diplom-Ingenieur. Was ich, glaube ich, also ist mir hier noch nicht begegnet, würde ich sagen. Eine ziemlich ungewöhnliche Kombination. Wie kam es denn dazu?
Wie kam es dazu? Ich bin tatsächlich ein absoluter Technik-Fan, Technik-Freak. Und das war sozusagen für mich der Anlass, Maschinenbau zu studieren und Ingenieur zu werden. Und habe mich aber gleichzeitig auch für die Juristerei interessiert und jetzt im Patentrecht auch dann tatsächlich das Berufsfeld gefunden, wo sich beides eigentlich in jedem Fall kombinieren lässt. Dafür brenne ich. Das ist in der Praxis wahnsinnig spannend. Und es gibt auch ein paar wenige, die das so ähnlich von der Ausbildung gemacht haben. Also eine Handvoll von Kollegen haben wir deutschlandweit, die eine ähnliche Doppelqualifikation haben.
Ja, sehr spannend, sehr spannend. Genau, du bist ja in unserem Münchner Büro und hast, glaube ich, auch in München studiert. Ist das denn deine Lieblingsstadt in Deutschland? Was würdest du sagen? Was macht die so attraktiv für dich?
Ja, München ist toll. Also ich lebe hier wahnsinnig gerne und schätze auch die Nähe zu den Bergen. Was geistiges Eigentum und Patente betrifft, ist jedenfalls München die unangefochtene Hauptstadt Deutschlands, kann man so sagen, da hier einige der zentralen Behörden und Gerichte sitzen.
Ah ja, okay. Dann also in doppeltem Sinne für dich sozusagen die Traumstadt zum Leben und zum Arbeiten.
Kann man so sagen.
Genau, wir haben ja jetzt November, sprich Adventszeit ist gar nicht mehr lange hin. Hast du denn einen kleinen Tipp für alle München-Besucher oder in München Lebende? Wo gibt es denn den besten Glühwein bei euch oder den schönsten Weihnachtsmarkt?
Ja, München hat viele schöne atmosphärische Weihnachtsmärkte oder Christkindlmärkte, wie man hier sagt.
Oh, ja, stimmt, Verzeihung.
Christkindlmärkte. Genau, ich mag tatsächlich ganz gerne den oben im französischen Viertel in Haidhausen. Mhm. Den Glühwein mag ich selbst am liebsten eigentlich selbst gebraut.
Selbstgebrauter Glühwein, sehr schön. Ja, da musst du uns mal später noch das Rezept verraten, aber das machen wir dann vielleicht in kleiner Runde. Sehr gut, genau. Zurück zu unserem eigentlichen Thema. Patentkrieg um das Internet der Dinge, könnte man martialisch sagen. Ich glaube, wir müssen erstmal so ein bisschen die Ausgangslage klären für Leute, die vielleicht nicht ganz so nah dran sind an dem Thema. Das ist ja relativ komplex. Ich denke, da wäre es vielleicht am besten, das mal an einem konkreten Beispiel zu erläutern. Angenommen, es gibt einen Fahrradhersteller und der will jetzt ein internetfähiges Fahrrad entwickeln. Und das Modell anbieten, das funktioniert natürlich nur, wenn das Fahrrad auch funken kann sozusagen. Es muss ja irgendwie kommunizieren. Also braucht es beispielsweise ein LTE-Funkmodul, mit dem es über das Internet verbunden ist. Verletzt denn dieses Fahrrad jetzt direkt ein Patent?
Im Zweifel ja. Das ist die ganz kurze Antwort. Die lange Antwort, Martin, ist ein bisschen komplizierter. Aber mal der Reihe nach. LTE ist ja ein Kommunikationsstandard. Das heißt, das ist ein genormtes Regelwerk für Funkkommunikation, das gegenüber früheren Standards unzählige Innovationen, also tatsächliche Erfindungen, beinhaltet. Und viele von diesen Erfindungen, die in diesem Standard stecken, in diesem LTE-Standard, wurden von ihren Erfindern mal patentiert. Was heißt, wenn ich den LTE-Standard benutze, also diese Technologie jetzt in diesem Beispiel von dem Fahrrad, in das Fahrrad einbaue und das Fahrrad benutze oder das Fahrrad verkaufe, dann bringt das gleichzeitig automatisch mit sich, dass ich eben in den Bereich von vielen Patenten falle. Und diese Patente nennen wir dann standardessentielle Patente. Wenn ich also bei der Benutzung eines Standards automatisch in den Bereich, in den Schutzbereich von diesem Patent falle. Und wir sprechen hier über zigtausend Patente, also im Beispiel vom LTE-Standard jetzt gesprochen, zigtausend internationale, aber auch allein für Deutschland sind es tausende Patente, die als LTE essentiell deklariert werden oder mal wurden von den Patentinhabern. Wenn jetzt dieses Fahrrad LTE-tauglich ist, dann muss das Fahrrad, wie du sagtest gerade, Martin, ein Funkmodul irgendwie beinhalten mit einer Antenne und einem Kommunikationschip, welche nach den Regeln von diesem LTE-Standard kommunizieren und folglich auch eben diese standardessentiellen Patente mitbenutzt. Und für den Verkauf dieses Fahrrads in Deutschland braucht man dann eigentlich rechtlich betrachtet tausende Patentlizenzen, um das Fahrrad legal verkaufen zu können. Allein wegen dieser LTE-Kompatibilität. Da sprechen wir jetzt noch nicht über das Fahrrad an sich mit Schaltwerk und was da sonst noch an Erfindung drin stecken kann.
Ja.
Das klingt unvorstellbar aufwendig. Allein wegen dieser Anzahl von Patenten und eben diesen tausenden Lizenzen, die man da braucht. Und in der Praxis ist es das. Ist es auch relativ kompliziert tatsächlich. Und die Patentinhaber, die haben jetzt diesen Internet der Dinge-Trend gesehen, erkannt und gesehen, da sind immer mehr Geräte, die in den Schutzbereich von ihren Patenten fallen und das natürlich als Einnahmequelle erkannt. Sodass das ein Trend ist, den wir sehen gerade, dass immer mehr von diesen Patentinhabern von solchen standardessentiellen Patenten jetzt auf das Internet der Dinge, grob gesagt, zugehen und da Lizenzeinnahmen generieren.
Okay, genau. Hätte ich also deutlich im Plural sprechen müssen. Es ist nicht nur ein Patent, gegen das dann verstößt, sondern mehrere 10.000, wie du gerade gesagt hast. Genau, Sie haben das jetzt quasi entdeckt, diesen Trend Internet der Dinge. Auf wen genau gehen denn die Patentinhaber dann zu? Sind es eher die Lieferanten dieses Funkmoduls beispielsweise, die dann zur Kasse gebeten werden? Oder ist es der Gerätehersteller? Oder dann am Ende vielleicht, in manchen Fällen gibt es ja auch noch gewerbliche Nutzer des Ganzen. Wer steht da so im Visier, der Patentinhaber?
Das ist eine gute Frage. Und tatsächlich kann der Patentinhaber sich das grundsätzlich aussuchen. Also er kann aussuchen, gegen welchen Teil der Wertschöpfungskette er vorgehen möchte und eigentlich auch gegen jeden Teil. Also im Beispiel des Fahrrads jetzt kann er zum Beispiel gegen den Funklieferanten, also den Lieferanten des Funkmoduls, was in dem Fahrrad drinsteckt, vorgehen. Er kann gegen den Fahrradhersteller selbst vorgehen. Er könnte aber zum Beispiel auch gegen einen Pizzalieferdienst vorgehen, der eine ganze Flotte von solchen Fahrrädern betreibt und ja auch dann diesen LTE-Funkstandard in den Fahrrädern gewerblich nutzt. Man kann jetzt aktuell beobachten, dass die Patentinhaber schwerpunktmäßig gegen die Hersteller solcher Geräte gehen, also in unserem Beispiel Fahrradhersteller, was irgendwo nachvollziehbar ist. Insbesondere mit Blick darauf, dass sich auf diese Weise möglicherweise eben am meisten und am einfachsten Lizenzeinnahmen generiert werden können. Eines muss man dazu auch noch wissen: Wenn also eine Lizenz für ein Gerät mal erworben wurde, dann gilt das auch für jede Folgeverwendung von diesem Gerät. Wir Juristen nennen das Erschöpfung. Das bedeutet, wenn zum Beispiel der Fahrradhersteller jetzt eine Lizenz erworben hat, dann braucht sich der Pizzalieferdienst selbst keine Sorgen mehr machen. Oder umgekehrt, wenn jetzt nehmen wir mal ein anderes Beispiel, ein Stadtwerk, ein Smart Meter einsetzt in seinem Stromnetz. Ein Smart Meter, für das der Hersteller dieses Smart Meters selbst keine Lizenz erworben hatte, dann kann der Patentinhaber selbst von dem Stadtwerk Lizenzen verlangen.
Okay, also ist der Patentinhaber hat sozusagen die Wahl, an welcher Stelle er da eingreift. Wie läuft das denn jetzt praktisch ab, wenn wir bei unserem Fahrradbeispiel mal bleiben, wenn der Patentinhaber Geld von dem Fahrradhersteller verlangt? Wie läuft das dann? Steht da jemand vor der Tür und klingelt oder was passiert da genau?
Typischerweise läuft das so ab, dass in der Tat jemand klingelt, normalerweise per Brief oder per E-Mail, und sagt, wie sieht's denn aus? Hast du eigentlich eine Lizenz erworben von mir? Denn ich bin hier übrigens Inhaber von diesem Patent, das ich für standardessentiell halte, und ich hätte gern von dir Geld. Dann kommt es typischerweise zu Lizenzverhandlungen, wenn überhaupt der Patentinhaber jede Antwort erhält vom Implementierer. Das ist natürlich auch so ein kleines Versteckspiel, kann man sagen. Also die Implementierer nennen wir die Nutzer von dieser Technologie, der Fahrradhersteller zum Beispiel wäre eben hier ein Implementierer. Und dann irgendwann, wenn das nicht weitergeht, versucht natürlich der Patentinhaber dann ab irgendeinem Punkt im Wege von einer gerichtlichen Klage sein Geld zu kommen. Und verklagt also dann den Fahrradhersteller und hat da insbesondere also auch einen Unterlassungsanspruch, was sein stärkstes Druckmittel gegen den Fahrradhersteller wäre. Denn wenn also der Patentinhaber Erfolg hat mit seiner Klage, kann er dann dieses Urteil durchsetzen, vollstrecken und der Fahrradhersteller ist dann erstmal vom Markt mit seinem Fahrrad. Es gibt noch die Möglichkeiten von Pool-Lizenzen zum Beispiel, was bedeutet, dass man über einen Anbieter dann für eine Vielzahl von Patenten sagen mit einem Vertrag eine Lizenz erwerben kann. Wir haben ja vorhin gelernt, dass es jetzt für das LTE-Beispiel tausende relevante Patenten gibt. Das heißt, man kann da einige mit einer Klappe abhaken. Einen richtigen One-Stop-Shop gibt es allerdings nicht. Also ich kann nicht mit einem Vertrag für den gesamten LTE-Standard eine Lizenz erwerben.
Das sollte man sich ja durchaus mal überlegen, wie ich finde, sowas mal zu schaffen. Kommen wir zur Gretchenfrage. Wie teuer ist denn der Spaß dann für den Fahrradhersteller? Oder wie teuer kann es werden? Das kann man ja sicherlich nicht verallgemeinern.
Das ist in der Tat die entscheidende Frage, über die man sich dann auch trefflich streiten kann, auch vor Gericht. Also allgemein gesprochen, schuldet der Implementer oder der Nutzer dieses standardessentiellen Patents eine Lizenz unter sogenannten FRAND-Bedingungen. FRAND heißt Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, also eine angemessene Lizenz, könnte man sagen. Und was oder welche Lizenzhöhe jetzt angemessen ist, ist wirklich nicht trivial zu bestimmen und regelmäßig Gegenstand von ausgiebigen Streitigkeiten. Wenn man das jetzt mal schätzen müsste, wo sich da tatsächlich die Lizenzzahlungen bewegen, auch von den Lizenzverträgen, die wir so kennen, dann muss man jetzt im Bereich Internet der Dinge zum Beispiel schon auf einen ein- bis zweistelligen Eurobetrag kommen und damit rechnen, was natürlich ein relevanter Kostenfaktor ist. Also wenn ich einen zweistelligen Eurobetrag habe bei einem Fahrrad, dann muss man das eigentlich schon in seine Kostenstruktur eingeplant haben.
Also, du hast eingangs gesagt, es gibt immer mehr solcher Fälle, wo Patentinhaber halt auf die Hersteller oder Implementer zugehen. Ganz neu ist das trotzdem nicht. Die Diskussion gibt es ja auch zumindest auf juristischer Ebene schon länger. 2015 gab es beispielsweise ein Urteil auf höchster Ebene, nämlich vom Europäischen Gerichtshof im Fall Huawei gegen ZTE. Wie ist denn dieses Urteil ausgefallen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine ganz wichtige Grundsatzentscheidung, wo der Europäische Gerichtshof hier also das Verhältnis, die Beziehung zwischen dem Patentinhaber des standardessentiellen Patentes und dem Implementierer festgelegt hat, bestimmt hat, welche Pflichten in dieser Beziehung bestehen. Und nach dem Europäischen Gerichtshof ist es so, dass grundsätzlich mal jeder Zugang zu solchen Standards wie zum Beispiel LTE haben muss, dass diese Benutzung aber nicht umsonst sein kann, sofern oder soweit dort eben Patente erteilt wurden. Der Europäische Gerichtshof hat also damit entschieden, dass ausnahmsweise in solchen Fällen kein Unterlassungsanspruch des Patentinhabers besteht, aber auch nur, wenn der Implementer tatsächlich eine Lizenz bezahlt, und zwar zu angemessenen Bedingungen, zu Randbedingungen. Und genau darum geht es dann häufig im Streit. Also um die Frage, welche Lizenzhöhe ist denn jetzt angemessen, ist Frand. Und da kann sich der Implementierer nicht einfach querstellen und es sich leicht machen, sondern er muss mindestens angeben, welche Lizenzhöhe er jetzt für angemessen hält und gegebenenfalls Geld in dieser Höhe tatsächlich hinterlegen für den Patentinhaber. Damit hat die Rechtsprechung also genaue Regeln aufgestellt in diesem Verhältnis, was bedeutet, dass der Implementer, wenn er sicherstellen will, dass er nicht zu viel zahlt und wenn er auch den Worst Case eines Unterlassungsanspruchs gegen sein Produkt vermeiden will, sich schon gut informieren sollte über diese Regeln im Verhältnis zum Patentinhaber.
Ja. Ja, man könnte ja fast den Eindruck bekommen, dass die Patentinhaber jetzt so ein bisschen loslaufen und natürlich ihre Einnahmen da maximieren wollen, den Profit maximieren wollen. Ist das denn aus deiner Sicht schon Abzocke, die dahinter steckt?
Abzocke ist natürlich ein starkes Wort. Also zunächst mal, soweit rechtmäßig erteilte Patente bestehen, dürfen die natürlich auch geltend gemacht werden vom Patentinhaber. Da ist unsere Rechtsordnung ganz klar. Patente sind ja letztlich geistiges Eigentum, also ein immaterielles Eigentum, so wie auch körperliche Gegenstände eben ein geistiger Gegenstand. Das an sich ist sicherlich nicht falsch. Letztlich geht es hier um ein Tauziehen. Ein Tauziehen zwischen dem Patentinhaber, der möglichst viel verlangen will, und einer Gegenseite, einem Nutzer dieser Technologie, der sich da nicht abzocken lassen darf, der sich also bei diesem Tauziehen auch ein bisschen selber wehren muss. Wenn man insgesamt kritische Fragen stellen möchte, dann ist es natürlich sehr interessant, sich anzuschauen, wie diese Standards zustande kommen. Also wie dieser LTE-Standard, auf den wir unsere Welt bauen, wie der zustande kommt. Und in diesem Standardisierungsprozess, da wirkt der Staat zum Beispiel jetzt gar nicht mit. Das sind eben Gremien, wo die Patentinhaber selbst ganz stark natürlich mitspielen und dann ein Interesse haben, gerade ihre Innovation, die sie selbst patentgeschützt haben, in diesen Standard reinzubringen. Das ist also ein ganz interessanter Aspekt von dem ganzen Thema.
Sehr gut. Ja, ich glaube, da haben wir erstmal so die Basisfunktion und wo da die Streitpunkte liegen, ganz gut geklärt. Im nächsten Punkt würde ich ganz gern mit dir auf die aktuellen rechtlichen Entwicklungen schauen. Genau, da gab es ja zum einen die Entwicklung auf europäischer Ebene, sprich das Europäische Parlament hat im Februar 2024 den Entwurf einer Verordnung zu diesen SEPs, also den Standard essentiellen Patenten, verabschiedet. Was steht denn drin in dieser Verordnung oder zumindest in diesem Entwurf? Und vielleicht kannst du auch noch kurz sagen, wie der Zeitplan aussieht für die Umsetzung.
Ja, in dieser Verordnung werden also neue Spielregeln vorgesehen für das Thema Standard essentielle Patente insgesamt. Und was den Zeitplan betrifft, heißt es natürlich jetzt, wenn das Europäische Parlament im Februar den Entwurf verabschiedet hat, dann liegt er jetzt beim Europäischen Rat und man kann wohl erwarten, dass im Jahr 2025 der Europäische Rat darüber entscheidet. Der Entwurf selbst sieht also verschiedene Maßnahmen vor, insbesondere zur Verbesserung von Transparenz, damit also Implementer wie in unserem Beispiel des Fahrradherstellers jetzt sich leichter informieren können, welche Patente jetzt für welchen Standard überhaupt essentiell sind, mit welchen Lizenzen zu rechnen ist. Und andererseits sieht die Verordnung neue Regeln zu Verfahren zur Bestimmung der Standardessentialität, also die Frage, welches Patent ist überhaupt jetzt standardessentiell, und zur Bestimmung der Frandhöhe. Also welche Lizenzhöhe ist angemessen? Dabei würde ich schon festhalten, dass dieser Entwurf, wie wir ihn jetzt kennen, jedenfalls die Grundpfeiler des Systems nicht ändern wird. Es bleibt erstmal dabei, dass der Implementer einer großen Vielzahl von Patentinhabern gegenübersteht und mit diesen Patentinhabern die Frage von Lizenzen und von Lizenzhöhen auszuhandeln hat.
Okay, verstanden. Wie ist denn die Lage aktuell in Deutschland und im deutschen Rechtssystem? Sind da momentan viele Verfahren anhängig?
Ja, hier in Deutschland lebt es sich als Implementer, also im Beispiel von unserem Fahrradhersteller jetzt, wohl etwas gefährlicher als in vielen anderen Ländern, weil Patentinhaber die deutschen Gerichte für sich entdeckt haben. Als Austragungsort könnte man sagen, ihrer gerichtlichen Anspruchsdurchsetzung. Und das gilt inzwischen auch für den Bereich IoT.
Woran liegt das?
Das ist eine gute Frage. Es liegt wohl daran, dass die deutschen Gerichte in diesen Patentsachen erfahren sind und auch gute Entscheidungen treffen. Sie sind aber patentinhaberfreundlich. Gerade zu diesen Fragen von standardessentiellen Patenten und zu Fragen von FRAND, was ist fair, reasonable and non-discriminatory. Und das zieht natürlich die Klagen an und zieht die Klagen hier nach Deutschland, was also das Thema sehr relevant macht für Unternehmen, die hier in Deutschland sitzen oder hier in Deutschland tätig sind.
Ja, ja. Jetzt wissen, glaube ich, viele, die sich so ein bisschen mit IP-Recht und Patenten beschäftigen, dass er im Sommer 2023 der Unified Patent Court losgelegt hat. Welchen Einfluss hat das denn auf die Patentstreitigkeiten rund um IoT?
Ja, der Unified Patent Court oder auf Deutsch heißt das Gericht Einheitspatentgericht. Das finde ich ein wahnsinnig spannendes Thema. Zumal das auch Neuland ist, weil es eben das erste supranationale europäische Zivilgericht ist. Das bedeutet, dass dieses Gericht Fälle mit Wirkung für gleich viele EU-Staaten gleichzeitig entscheidet und ein Urteil also eine Wirkung in vielen Jurisdiktionen gleichzeitig hat. Auch vor dem UPC, vor dem Unified Patent Court, wurden inzwischen einige Klagen aus standardessentiellen Patenten anhängig gemacht, wie wir sehen. Es ist noch etwas früh, um dies abschließend einzuschätzen, einfach weil dieses Gericht noch so jung ist, einfach weil noch nicht sehr viele Verfahren bisher in die zweite Instanz gegangen und entschieden worden sind. Aus Sicht von Implementierern und deutschen und europäischen Unternehmen verschärft das UPC die Lage wohl etwas, da einfach das Risiko eines Unterlassungsurteils durch das UPC, also mit Wirkung in gleich 17 europäischen Ländern gleichzeitig, einfach ein noch größeres Druckmittel ist, als das bisher mit nationalen Entscheidungen der Fall war.
Ja, ja, das leuchtet ein. Weitere, glaube ich, entscheidende Frage, was können denn die IoT-Unternehmen, also unser Fahrradhersteller, in dem Beispiel tun, um sich vielleicht auch gegen solche Ansprüche zu wehren?
Ja, zunächst ist entscheidend, Lizenzverträge nicht zu unangemessen hohen Preisen direkt abzuschließen. Unsere Erfahrung ist, und das zeigen auch Urteilsstatistiken, dass die Lizenzforderungen von Patentinhabern zunächst mal häufig zu hoch sind und tatsächlich in der verlangten Höhe einfach nicht geschuldet sind. Hinzu kommt, dass erfahrungsgemäß längst nicht alle behaupteten SEPs tatsächlich standardessentiell sind, also dass die Technologie dieses jeweiligen Patentes eigentlich gar nicht im Standard steckt, so wie der Patentinhaber das behauptet. Das sind also Verteidigungspunkte. Und auch die Bestimmung der angemessenen Lizenzhöhe ist keineswegs trivial. Daher ist es sehr wichtig, dieses Tauziel mitzuspielen.
Ja, also nicht gleich die weiße Fahne schwenken und einfach bezahlen, sondern ruhig erstmal in diesen Konflikt mit reingehen, sozusagen, in das Tauziehen.
Exakt. Nicht sofort einzuklicken, nicht sofort die weiße Fahne raus, sondern das Tauziehen mitspielen. Man muss natürlich auch den Moment erkennen, wo das Spiel vorbei ist. Also, wenn man weiß, in unserem Beispiel, ich möchte das Fahrrad mit LTE ausstatten, dann wird außer Frage stehen, dass es da einige Patente gibt, für die ich zu zahlen habe. Und dass es auch natürlich irgendwo dann eine angemessene Summe, eine angemessene Lizenzhöhe gibt, die zu zahlen sein wird. Das heißt, es gibt auch einen Punkt, wo man dann einfach den Lizenzvertrag abschließen sollte. Und im Hinterkopf sollte man schon behalten, dass ein zu teurer Lizenzvertrag Präzedenzwirkung für einen selbst und auch für die gesamte Branche, auch für seine Wettbewerber haben kann und auch für benachbarte Branchen, weil er ja das Lizenzniveau prägen kann. Also spätere Entscheidungen werden sich danach richten. Und aus diesem Grund gibt es jetzt in verschiedenen Branchen auch Ansätze, das Thema der Lizenzverhandlungen anders, gemeinschaftlich oder innovativ anzugehen. Als potenziell betroffenes Unternehmen würde ich das Thema auch im Kontext meiner Kunden- und Lieferantenbeziehungen sehen. Das heißt, idealerweise frühzeitig vertraglich klären, wer jetzt eigentlich für Lizenzen und Streitigkeiten zu zahlen hat.
Heißt, im Zweifel kann man das auch an den, ich sag mal, Hersteller des Funkmoduls oder so abwälzen, wenn man es schlau macht?
Durchaus, genau. Das wäre eine typische vertragliche Regelung, dass ich als Fahrradhersteller, wenn ich ein Funkmodul einkaufe, da habe ich ja möglicherweise verschiedene Funkmodullieferanten zur Auswahl, mit meinem Lieferanten des Funkmoduls vorher kläre, wie ist eigentlich die patentrechtliche Situation, lieber Funkmodullieferant, hast du für Lizenzen schon bezahlt? Soll ich das machen? Und wenn nicht, was passiert, wenn wir verklagt werden, wenn ich verklagt werde?
Okay, verstanden. Ganz zum Schluss, lass uns noch kurz einen Blick in die Zukunft wagen. Wir hatten es ja eingangs auch gesagt, dieser Patent Wars, der könnte ja sogar Einfluss auf die Digitalisierung haben. Jetzt, ich meine, gilt ja Deutschland bei manchen Beobachtern ja generell jetzt nicht gerade so als der Digitalisierungsvorreiter, um es mal vorsichtig zu formulieren. Kann es denn passieren, dass diese Patentstreitigkeiten die Einführung von solchen IoT-Technologien noch weiter ausbremsen?
Der IoT-Trend ist nach meiner persönlichen Einschätzung nicht zu stoppen, nicht zu bremsen. Wie wir jetzt sehen, hat das Thema der standardessentiellen Patente durchaus Auswirkungen auf die Produktkosten. Dieser Block der Lizenzen, oder man spricht auch von Royalty Stack, also wenn ich aufsummiere, sämtliche Lizenzkosten, die ich habe für mein Produkt, der kann ein signifikanter Anteil sein und folglich auch im Verhältnis zu meinen Wettbewerbern für mich ein Thema sein. Jetzt ist die Praxis in anderen Ländern ja ähnlich, sodass ich ausnahmsweise hier mal sagen würde, unser deutscher Digitalisierungsnachholbedarf ist nicht an allem schuld, sondern eher der gute Ruf unserer Gerichte, dass wir die Patentinhaber hier anziehen.
Okay, sehr gut. Ja, es muss ja auch positive Aspekte mal geben.
Ja, genau.
genau. Ja, vielleicht nochmal ganz abschließend gefragt, welche Möglichkeiten gäbe es denn aus rechtlicher Sicht, diese Streitigkeiten einzudämmen? Ich meine, du hattest diese EU-Verordnung ja schon angesprochen. Dürfte die da Fortschritte bringen aus deiner Sicht?
Ja, durchaus. Die EU-Verordnung könnte die Situation etwas verändern. Sie könnte vor allem etwas mehr Transparenz in das Thema reinbringen, insbesondere aus Sicht von Implementierern, sofern diese Verordnung in Kraft treten sollte, was jetzt zum Beispiel 2025 passieren könnte. Sie wird aber die Lage nicht grundlegend ändern. Also es bleibt im Wesentlichen bei den Herausforderungen, wie wir sie diskutiert haben, auch wenn die EU-Verordnung kommt. Und daher denke ich, es wird auf absehbare Zeit unverändert darauf ankommen, das Thema zu kennen, das Thema zu beachten und dieses Tauziehen gegen die Patentinhaber mitzuspielen. Letztlich um seine eigenen Kosten und um die Lizenzkosten gering zu halten.
Okay. Ja, lieber Tobias, vielen Dank. Das war, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort in dem Bereich. Ich glaube, ich sehe jetzt die schlauen Internet der Dinge Geräte mit ganz neuen Augen. sehr schön. Ich habe viel gelernt. Ganz vielen Dank, Tobias, dass du da warst. Und ja, schöne Grüße nach München.
Martin, vielen Dank. Und ich hoffe, ich werde bald wieder in deinen Podcast eingeladen.
Sehr gern. Das machen wir. Bis bald. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge von Law aufs Ohr gefallen hat, abonnieren Sie gern unseren Podcast. Bis bald.